Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Christian Flotho am Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin.
Die Patientin ist jetzt hier in Vollnarkose. Das Zweite, was wir machen, ist jetzt bei der Patientin die rechte Leiste punktieren. Können wir bitte einmal 3000 Heparin geben, während wir das jetzt hier machen. Diese Vorbereitung wird parallel schon die Klappe vorbereitet.
Akustischer Eindruck von einem Eingriff an einer Herzklappe. Fast unblutig verläuft er. Der Brustkorb wird dazu nicht geöffnet. Minimalinvasiv läuft es also ab per Katheter über periphere Gefäße in das dann weiterschlagende Herz. TAVI wird dieses Verfahren bei dem Ersatz einer Aortenklappe abgekürzt. Das steht für transvaskuläre Aortenklappenimplantation. Wie das möglich ist, wann und bei welchem Patientinnen und Patienten solcher Technik heute der Vorzug vor einer großen offenen Herzoperation gegeben wird, welche Erfahrungen und Weiterentwicklungen nach vielen Jahren breiter praktischer Anwendungen vorliegen, dazu mir im Verlauf der Sendung und dem heutigen Schwerpunktthema neue Möglichkeiten bei Herzklappenerkrankungen. Doch zunächst ein Überblick über die heutige Sendung. Um 10.30 Uhr gibt es ja die Nachrichten und danach berichten wir aktuell aus der Medizin, heute konkret über die beiden Themen Hüftarthrose. Und die Frage, ist die einmalige Gabe von Cortison und einem lokalen Schmerzmittel eine sinnvolle Therapieergänzung? Und Elektrokonvulsionstherapie, auch Elektrokrampftherapie genannt, künstliche Krampfanfälle gegen Depressionen. Gleich im Anschluss, das wird etwa 10 vor 11 sein, da haben wir die Möglichkeit, Ihre ersten Fragen zum heutigen Schwerpunktthema neue Möglichkeiten bei Herzklappenerkrankungen zu beantworten, nach den Nachrichten um 11 Uhr. Da stellen wir Ihnen einen weiteren von unserem Sprechstunde-Team aufgespürten und recherchierten besonderen Fall aus der Medizin vor. Und bis 11:30 gibt es dann viel Zeit für Ihre Fragen zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Und dieses, da, wenn Sie Fragen schon haben, neue Möglichkeiten bei Herzklappenerkrankungen, dazu können Sie ab sofort unserem Telefonteam schon Fragen durchgeben. Unser Experte, der heute auch live im Studio hier ist und mit dem Sie hier sprechen können, beantwortet die gern. Ich gebe Ihnen unsere Nummer durch und wenn Sie anrufen, zahlen Sie dafür nichts. Diese Nummer lautet 00800 4464 4464. Ich wiederhole sie noch einmal: 00800 4464 4464. Sie können uns aber auch gern eine E-Mail schreiben, nämlich an sprechstunde@deutschlandfunk.de mit Ihrer Frage. Und wenn Sie wollen, dass wir Sie auch zurückrufen können und Sie auch mit unserem Experten hier im Studio sprechen wollen, dann geben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit an. Jetzt möchte ich Ihnen diesen Experten zum heutigen Schwerpunktthema vorstellen. Professor Dr. Gerd Hasenfuß ist Direktor der Göttinger Universitätsklinik für Kardiologie und Pneumologie sowie des dortigen Herzzentrums. Und er ist immer wieder Experte in unserer Sendung für Fragen rund ums Herz und um Gefäße. Herzlich willkommen, Professor Hasenfuß. Denn nach so langer Pandemiezeit mit Zuschaltung ja ins Studio ist das nicht selbstverständlich, dass der Studiogast uns gegenüber sitzt hier im Studio. Er kommt just vom Deutschen Kardiologenkongress und in Mannheim und ist dann auf dem Weg zum Deutschen Internistenkongress. Herr Professor Hasenfuß, was bringen Sie für zwei oder drei interessante neue Entwicklungen für die Kardiologie mit?
Ja, es gibt tatsächlich tolle neue Entwicklungen. Auf der einen Seite in der medikamentösen Therapie, wo ein ursprüngliches Diabetes-Medikament ganz neue Dimensionen in der Behandlung der Herzinsuffizienz jetzt aufzeigt und ermöglicht. Und auf der anderen Seite in den technischen Weiterentwicklungen von Herzklappen, Geräten oder Ablationsverfahren, zum Beispiel bei Vorhofflimmern. Also es geht immer weiter und es ist beeindruckend, wie das Tempo ist und wie es den Patienten da neue Möglichkeiten eröffnet werden.
Die Kardiologie scheint da ganz besonders gut dabei zu sein, was die Entwicklungsgeschwindigkeit auch angeht. Ein Komplex werden wir ja auch mit behandeln, vielleicht beim Diabetes-Medikament. Wie wirkt das dann bei Herzinsuffizienz? Wo liegt da der Mechanismus?
Ja, das liegt darin, der Mechanismus liegt darin, dass auf der einen Seite etwas mehr Flüssigkeit ausgeschieden wird über die Niere zusammen mit Zucker. So wirkt, ist der antidiabetische Effekt. Und auf der anderen Seite Stoffwechselprozesse aktiviert werden, die für das Herz günstig sind, sodass die Herzinsuffizienz wirklich günstig beeinflusst wird. Und zwar sowohl die systolische als auch die diastolische Herzinsuffizienz.
Das ist ja eine große Krankheitsentität, also viele Menschen, die herzinsuffizient sind. Viele Möglichkeiten gibt es da schon, wenn da so eine Erweiterung ist. Ist das spannend. Im Übrigen ist damit ja auch schon wieder mal ein nächstes Thema, Schwerpunktthema geboren, was wir auch ansprechen können heute. Also Herz-Klappen-Erkrankungen. Wenn ich denke, Sie waren Präsident auch der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin vor einigen Jahren gewesen und Sie hatten ein Motto dort gesetzt, demografischer Wandel fordert Innovation. Was bedeutet dies zum Beispiel in den letzten Jahren jetzt auf unser heutiges Thema bezogen für Herzklappenerkrankungen und die Möglichkeiten?
Ja, das ist tatsächlich so eingetreten. Es gibt Herzklappenerkrankungen, die besonders im höheren Alter auftreten, zum Beispiel die Aortenstenose, einfach dadurch bedingt, dass im hohen Alter diese Klappe dann 3 Milliarden Mal aktiv war, bei jedem Herzzyklus natürlich. Und da entstehen degenerative Veränderungen und die Klappe wird verengt. Die Patienten haben auf der anderen Seite ein hohes Operationsrisiko, sodass Verfahren entwickelt werden müssen, die es dann wirklich erlauben, diesen Patienten zu helfen.
Das hilft vielleicht schon mal zu verstehen, welche Relevanz das auch hat, also so häufig schlagen und was gibt das da für Probleme. Vielleicht macht es Sinn, doch mal sich die Anatomie zu verdeutlichen. Es gibt verschiedene Bilder, wie man sich das Herz vorstellen kann. Man kann vielleicht auch sagen, es ist wie ein Haus, 2 Stockwerke, pro Stockwerk 2 Zimmer und es geht dann nicht um die Verbindung zwischen den beiden Zimmern, die es auch nicht geben sollte, auf demselben Stockwerk, sondern es geht um die Verbindung zwischen dann jeweils auf der linken und auf der rechten Seite oben und unten und auch natürlich nach außen, wie so eine Art Kamin. Da gibt es auch noch eine entsprechende Verbindung. Welche Klappen sitzen da wo und sind auch dann, Sie haben die Aortenklappe genannt, besonders relevant für medizinische Probleme?
Es ist natürlich entscheidend, dass das Blut immer nur in eine Richtung fließt und nicht zurückfließt. Und deswegen brauchen wir die Klappen. Und es gibt 4 Klappen, die Verbindungen zwischen den Vorkammern und den Hauptkammern, die Trikuspidalklappe und die Mitralklappe und dann die Verbindung vom Herzen in die Hauptschlagader, das ist die Aortenklappe bzw. die Pulmonalklappe in die Lunge. Mhm. Und die Klappen sind unterschiedlich aufgebaut. Es sind bei der Aorten- und bei der Pulmonalklappe Taschen, die sich in der Mitte begegnen und so sich abdichten. Und es sind sogenannte Segelklappen, wo einfach 2 Segel sich berühren und dadurch verhindern, dass der Blutstrom in die falsche Richtung geht.
Das Verfahren, über das wir heute auch sprechen, ist besonders aber wohl bei der Aortenklappe zunächst etabliert. Woran liegt das? Weil das besonders häufig ist, ein besonders großes Problem? Oder weil dieses Verfahren, um das es geht und was Sie auch noch näher beschreiben würden, vielleicht bei dieser Art von Klappen besonders gut geht?
Ja, beides. Auf der einen Seite ist die Aortenstenose die klinisch relevanteste Erkrankung, insbesondere im höheren Lebensalter, damit auch die häufigste, was Behandlungsbedarf anbelangt. Und auf der einen Seite ist die Zugangsmöglichkeit durchs arterielle Gefäßsystem gegeben und die Anatomie der Aorta, also der Schlagader, quasi als Rohr, erlaubt es ganz gut, eine Klappe zu implantieren. Aber es sind jetzt ganz tolle Entwicklungen da, auch für die anderen Klappen, die wir in den nächsten Jahren wirklich in die Praxis umsetzen können.
Darüber sprechen wir auch noch. Was gibt es da für Weiterentwicklungen? Aber es leuchtet ein, also wenn ich eine große Arterie mir irgendwo suche am Körper und dann letztlich zum Ausgangspunkt, nämlich die Aorta, die ja noch einen Bogen macht, wenn sie aus dem Herzen rausgeht. Also wir gehen ja dann zurück dorthin, dann komme ich da an diesen Ort des Geschehens ganz gut ran. Warum ist die Aortenklappenstenose, also wenn die verkalkt, warum ist die so ein riesengroßes Problem? Man kann sich das ja vorstellen, das Blut soll ausgeworfen werden in den Körper und das geht dann nicht mehr so gut. Was für Komplikationen resultieren daraus?
Ja, man muss sich überlegen, die Klappe hat normalerweise eine Öffnungsfläche von 3 Quadratzentimeter und die ist bei der hochgradigen Aortenstenose reduziert auf 0,5 Quadratzentimeter. Und diese Verengung im Auswurftrakt muss das Herz bewerkstelligen. Mhm. Und das kann es nur schaffen, wenn es reagiert, dadurch, dass sich die Wände verdicken und dadurch mehr Muskelmasse sozusagen vorhanden ist, um den Auswurf zu bewerkstelligen. Aber das hat natürlich auch wieder Nebenwirkungen und andere Probleme. Und das ist ganz logisch, die Patienten haben dadurch eine verminderte Blutversorgung des Körpers durch diese Aortenstenose, weil ab einem gewissen Zeitpunkt schafft das Herz nicht mehr, diese Last zu bewerkstelligen, und dann resultieren Minderversorgung, Luftnot, Schwäche, auch plötzlicher Bewusstseinsverlust.
In früheren Zeiten, in höchster Not, hat man dann gesagt, ach Gott, wir versuchen da irgendwie hinzukommen und stechen da mal durch, dann ist die Klappenfunktion vollkommen weg. Die Stenose ist auch weg, aber man kann sich ja auch vorstellen, dass wenn das Herz dann immer auswirft, dass ein großer Teil wieder zurückfließt. Sie haben ja gesagt, diese Funktion ist notwendig, damit es eben halt auch einen Verschluss gibt und nicht Blut dann hin und her pendelt sinnlos. Jetzt ist also der Versuch, dort eine Klappe hinzubringen, die auch funktioniert wie eine Klappe und dieses Hin- und Herpendeln dann verhindert. Ist das das Ziel, damit auch quasi von peripher dorthin zu gelangen und eine neue Klappe hinzuschieben?
Genau, das ist die Vorgehensweise über die Arterie, über die Schlagader, über die Leiste als Zugang. Die Klappe über einen Katheter vorzuführen und dann da, wo die erkrankte Klappe sitzt, die neue Klappe zu implantieren.
Also die ist ja mini-mini dann und zusammengefaltet und muss sich dort am Ort entfalten?
Die ist mini-mini zusammengefaltet, sitzt auf einem Ballon. Es gibt Klappen, die entfalten sich selbst, wenn man sie freisetzt aus einer Hülle. Und es gibt Klappentypen, die werden implantiert dadurch, dass sie auf einen Ballon montiert sind, der dann aufgeblasen wird und dann werden diese Klappen in die Wand gepresst. Das ist übrigens nicht mehr in der Erprobungsphase. Genau vor 20 Jahren wurde die erste Klappe so implantiert von Herrn Crippier in Frankreich. Und mittlerweile ist es ein erprobtes Routineverfahren, das ständig verbessert wird und ständig neue Möglichkeiten eröffnet.
Deshalb wollen wir heute auch fragen, ja, wo wir eigentlich da oder wo die Kardiologie eigentlich da in der Versorgung auch ist, wie so etwas auch abläuft. Und da gehört einfach dazu, dass wir mal so etwas mitverfolgen können, akustisch. Mein Kollege Martin Winkelheide hat am Herzzentrum des Kölner Universitätsklinikums einen solchen Eingriff mitverfolgen können. Die Leiterin des Eingriffs war Frau Professor Tanja Rudolph und sie leitet heute das interventionelle Klappenprogramm am Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen der Ruhr-Uni Bochum in Bad Oeynhausen.
Da die Patientin sehr beeinträchtigt war im Alltag durch diese Luftnot und dann auch später beginnend Engegefühl im Brustbereich, wurde dann letztendlich die Indikation zum Aortenklappenersatz gestellt.
Die Patientin ist jetzt hier in Vollnarkose.
Und jetzt geht's los, genau.
Das Zweite, was wir machen, ist jetzt bei der Patientin die rechte Leiste punktieren. Das ist dann die Leiste, über die auch die Klappe vorgebracht werden wird. Kann man bitte einmal 3000 Heparin geben? Das Heparin brauchen wir, um zu verhindern, dass sich Blutgerinnsel bilden. Während wir das jetzt hier machen, diese Vorbereitung wird parallel schon die Klappe vorbereitet.
Wird dann wie ein Regenschirm zusammengeklappt, oder?
Ja, so ähnlich, genau. Jetzt müssen wir die große Schleuse einbringen. Dazu nehmen wir einen steiferen Draht.
Das ist eine ungefähr 40 cm große, lange Hülse, die so ein bisschen vorne spitzer ist und dann breit ausläuft.
Das ist sozusagen der sogenannte Dilatator, das heißt, der dringt vorne relativ sanft ins Gefäß ein und wird dann nach hinten dicker.
Und weitet das Gefäß damit auf.
Genau. Und dann letztendlich wird da die Schleuse eingesetzt. Das geht relativ leicht, weil wir eben gut vordilatiert haben.
Und über die Schleuse wird die Klappe sozusagen vorsichtig hochgeschoben Richtung Herz.
Ganz genau. Der nächste Schritt, den wir jetzt machen müssen, ist die Klappe zu passieren.
Schön.
Also von der Schlagader in die linke Herzkammer hinein. So, da sind wir schon durch. Also die Klappe ist immer fertig. Super. Was wir jetzt machen müssen bei der Klappe, die wir einbringen, wir müssen die vordehnen, die Klappe. Und für die Vordehnung brauchen wir einen kurzen sozusagen Kreislaufstillstand. Also wir wollen die Herzkammer dazu bringen, nicht auszuwerfen für ein paar Sekunden. Und das machen wir, indem wir das Herz ganz schnell stimulieren.
Also jetzt wird im nächsten Schritt die Klappe, die alte Klappe der Patientin gesprengt. Aufgedehnt und gesprengt. Genau. Während Sie die Klappe sprengen, bleibt die Herzkammer sozusagen stillgelegt.
Ja, gut, dann bitte Rapid Pacing an. Okay, der Druck ist weg. Bitte einmal Ballon auf.
Ballon geht auf, ist
ganz auf,
ist ganz auf und geht wieder ab.
Pacer aus. So, der Druck erholt sich ganz schnell wieder. Die Patientin hat wieder einen stabilen Ausfluss. Sie sehen schon, die Klappe ist jetzt hier unter Eiswasser klein gemacht worden, auf den Katheter aufgebracht worden, geladen worden und wird jetzt hier von einer Hülle gehalten. Wir gehen jetzt mit der Prothese in die Klappe. die Klappe ist freigesetzt.
Das heißt, die Klappe sitzt jetzt richtig. Die hat sich auch entfaltet.
Die Klappe hat sich richtig entfaltet. Es sind zwei Schritte hier bei dieser Prothese. Der erste Schritt setzt die obere Krone und Stabilisationsbögen frei. Und dann in einem zweiten Schritt wird dann die untere Krone freigesetzt bei dieser Form der Prothese.
Lass uns bitte nach der Klappe schauen.
Die dann letztendlich die Klappe richtig verankert.
Das wird über so einen Griff reguliert. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Heizungsthermostat.
Richtig.
Nur, dass man eben zwei Rädchen hat, an denen man drehen muss.
Dann dilatieren wir einmal nach mit dem Loma Vista. Also hier ist noch eine kleine paravalvuläre Undichtigkeit und die würden wir jetzt einmal mit einer Nachdilatation beheben. So, dann bitte einmal Ballon auf.
Ballon geht auf, ist auf.
Deflation, Pacer aus. So, und dann sind wir jetzt hier schon sozusagen auf dem Weg, uns zurückzuziehen. Wir haben schon aus dem Herzen, haben wir schon alles entfernt.
Wie ist der Stand der Dinge jetzt?
Hier die Leiste, sehen Sie, ist jetzt völlig trocken.
Da blutet nichts mehr, ist gut vernäht.
Genau, im Prinzip ist es jetzt fertig.
Vielen Dank.
Gerne.
Ein Mittelding zwischen absoluter Hightech-Medizin und irgendwo auch ein Stück Handwerk. Ne? Passt, wackelt und hat Luft. Also wird geguckt noch, ob nebenbei irgendwo noch etwas durchströmt, was dann nicht durchströmen sollte. Das ist der Alltag?
Ja, das ist der Alltag. Und es gibt ständig Weiterentwicklungen. Wir machen heute diese Implantation nur noch in örtlicher Betäubung.
Das wäre meine Frage. Also damals noch, oder als wir es aufgenommen haben, Vollnarkose und jetzt?
Es ist keine Narkose mehr erforderlich, sondern es wird eine Leistenbetäubung gemacht. Der Patient ist vielleicht, hat ein Beruhigungsmittel bekommen, wenn er besonders aufgeregt ist. Aber wenn der Patient möchte, kann er zuschauen am Monitor, wie seine neue Herzklappe implantiert wird. Und die meisten machen das mit einer totalen Begeisterung.
Ja, mich müssten Sie ein bisschen ruhiger legen, weil ich jede Extrasystole höre und mich dann doch auch aufregen würde. Aber wohin ist die Entwicklung dann gegangen? Also, dass dieses Verfahren schneller geht, Sie haben schon gesagt, örtliche Betäubung ist schon ein Schritt. Geht es schneller und wo geht es noch besser als früher?
Also schnelle Mobilisierung des Patienten ist beim alten Patienten besonders wichtig. Der Patient sitzt 4 Stunden nach Implantation auf der Bettkante, erhält ein Mittag- oder Abendessen und geht 6 Stunden nach Implantation die ersten Schritte im Zimmer auf und ab und kann am Tag danach oder 2 Tage später wieder entlassen werden. Und diese schnelle Mobilisierung ist das A und O für den Erfolg bei den alten Menschen.
Wenn der Befund ausgeprägt gewesen ist, ist ja sogar dann die Mobilisierung nicht nur wichtig, sondern bringt auch sogar einen enormen Entlastungseffekt. Der Patient müsste doch eigentlich verspüren, auch dass es ihm viel besser geht, oder?
Bei der Hornklappe verspüren die Patienten das sofort und sagen, plötzlich habe ich wieder Luft und kann mich besser bewegen. Entscheidend ist aber die Mobilisierung auch, dass nicht andere Komplikationen entstehen wie Lungenentzündungen oder Blutgerinnselbildungen. Deswegen ist das ganz wichtig.
2 Punkte sollten wir unbedingt noch besprechen. Sie sprechen vom älteren Patienten gut. Wie ist es, wenn jemand in etwas jüngeren Jahren so etwas hat? Würde man da auch zu einem solchen Verfahren greifen?
Ja, das ist eigentlich das Fantastische. Das Verfahren wurde entwickelt, um den alten Menschen mit dem hohen Risiko für die Operation den Eingriff überhaupt zu ermöglichen. Mittlerweile ist es aber so sicher geworden, dass man auch junge Patienten mit geringem Risiko mit diesem Verfahren behandeln kann. Dann muss irgendwann im weiteren Leben die Klappe nochmal ersetzt werden. Aber die neuen Klappen sind jetzt schon so konzipiert, diesen Ersatz, also eine Implantation einer weiteren Klappe zu ermöglichen.
Das heißt also, dass die zeitliche Lebensdauer jetzt so einer künstlichen Klappe ist nicht das Begrenzende, weil man sie eben tatsächlich auch ersetzen könnte. Und bis dahin sind die Entwicklungen noch viel weiter und mit noch wahrscheinlich höherer Lebensdauer dann auch entstanden. Kommen wir doch vielleicht zu anderen Klappenerkrankungen, wo so etwas auch in Betracht kommen könnte. Aortenklappen, die Verengung, die Stenose ist sehr häufig. Was ist mit anderen Klappen?
Eine andere wichtige Klappe, die häufig erkrankt ist, ist die Mitralklappe, also die Verbindung zwischen der Vorkammer und der Hauptkammer. Das sind 2 Segel, die sich berühren,
des
linken Herzens. Das sind 2 Segel, die sich eng berühren müssen, koaptieren und dadurch abdichten. Und zum Beispiel nach einer Entzündung oder nach einem Infarkt, der den Halteapparat der Klappe beeinträchtigt, oder wenn das Herz zu groß ist und die Klappe einfach nicht mehr ausreicht, um abzudichten, dann entsteht dort eine Undichtigkeit und das ist auch eine erhebliche Belastung für das Herz.
Wie würde man da vorgehen? Wie sieht das Prinzip auch so einer Klappe dann aus? Ganz ähnlich?
Nee, es ist ein anderes Behandlungsprinzip. Da wird ein Clip implantiert, also wenn Sie so wollen, eine Büroklammer auf die zwei Segel, die Segel dann wieder adaptiert und dadurch die Undichtigkeit beseitigt. Das geht nicht in jedem Fall, weil die Klappenanatomie dieser Klappe, der Mitralklappe, komplexer ist als die der Aorta. Deswegen sind im Moment Bestrebungen im Gange, dort auch Kunstklappen zu implantieren. Es gibt bereits eine zugelassene Herzklappe für die Behandlung in diesem Bereich und jetzt ganz revolutionäre Neuentwicklungen, wo in 3 bis 4 Jahren die Klappen für die Implantation über die Vene und dann über einen Zugang durch das rechte Herz ins linke Herz konzipiert worden sind und so implantiert werden können. Das wurde gerade vorgestellt beim Kongress.
Das ist dann noch einmal eine höhere Anforderungsstufe, auch dann bei der Einbringung, müsste man sich vorstellen.
Das ist so, ja, auch bei dem Clip ist so, dass es ein sehr komplexes und anspruchsvolles Verfahren an den Implanteur ist, für den Patient total schonend.
Neue Möglichkeiten bei Herzklappenerkrankungen, das ist unser Schwerpunktthema heute. Und im Studio ist Professor Gerd Hasenfuß aus Göttingen, Leiter der Klinik für Kardiologie und Pneumologie und Chef des Herzzentrums dort. Und er hat Fragen mitgebracht von Hörerinnen und Hörern. Zum Beispiel lautet eine sehr spezielle Frage. Die Hörerin hat eine Mitralklappeninsuffizienz, also genau diese Klappe, die eben halt so wie eine Bischofsmütze eben halt eine Segelklappe ist, also aus zwei Segeln. Die deuten, welche Symptome, das ist die Frage, deuten darauf hin, dass eine Operation auch notwendig wird und wie steht es mit körperlicher Aktivität?
Also die Symptome, die Beschwerden sind die der Herzschwäche, das heißt Luftnot in Ruhe oder beginnend erst Luftnot unter Belastung, häufig auch Schwellung der Unterschenkel und grundsätzlich eingeschränkte Leistungsfähigkeit. Und dann ist es wichtig, dass eine medikamentöse Therapie durchgeführt wird und die optimal gestaltet wird. Und erst wenn es darunter noch zu Symptomen kommt, wenn dann noch Beschwerden bestehen, dann ist ein Eingriff an der Klappe gerechtfertigt.
Das ist dann aber auch eine Perspektive, die dann wiederum günstig sein kann, nicht?
So ist es, ja.
Wir haben einen Anrufer und zwar aus der Nähe von Montabaur, Herr Ebert. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Ich habe eine Frage und zwar bei normalen Kontrolluntersuchungen wurde bei mir eine leichte Undichtigkeit der Herzklappe festgestellt, die allerdings nicht irgendwie zur Therapie empfohlen wurde, also die noch als harmlos bezeichnet wurde. Meine Frage ist, gibt es hier prophylaktische Möglichkeiten, wie man eine Verschlechterung möglicherweise verhindern kann?
Also leichte Undichtigkeiten sind nicht selten. Die Bildgebung ist heute so exzellent, dass man auch leichte Undichtigkeiten feststellen kann. Wichtig ist, dass zum Beispiel der Blutdruck gut eingestellt ist und dass nicht durch einen hohen Blutdruck die Klappe, zum Beispiel die Aortenklappe, noch zusätzlich belastet wird. Also allgemeine Maßnahmen wie Blutdruckeinstellung sind sinnvoll. Im Übrigen würde ich jährliche Verlaufskontrollen empfehlen.
Mhm. Vielleicht noch eine kurze Nachfrage.
Bitte.
Weil Sie von Blutdruckeinstellungen sprachen. Ich habe bisher 3 verschiedene Blutdruckmedikamente ausprobieren müssen, sozusagen, weil ich in jedem Fall immer wieder Nebenwirkungen hatte. Was würden Sie empfehlen, hier zu machen, um, ich sag mal, das richtige Blutdruckmedikament auszutesten?
Ja, das ist eigentlich richtig gemacht worden. Austesten, wie Sie sagen. Nicht jeder Patient spricht auf ein Medikament an und manche Patienten haben Nebenwirkungen und da muss man für jeden Patienten die individuelle Kombination quasi erarbeiten. Da gehört auch ein bisschen Geduld dazu von Seiten des Arztes und von Seiten des Patienten. Also ich glaube, das ist schon richtig. Entscheidend ist, dass dann eine Kombination gefunden wird, die nebenwirkungsarm ist und tatsächlich den Blutdruck in den richtigen Bereich bringt.
Danke für Ihre Frage und gute Wünsche dort in Richtung Montabaur. Jetzt gibt es einen anderen Anrufer. Schönen guten Tag aus, wenn ich es richtig sehen kann. Oh Gott, das ist ein Lesetest hier bei diesem digitalen Anzeige. Neunkirchensee, wenn ich das richtig lese. Ich gehe morgen zum Augenarzt. Tatsächlich.
Ja. Wunderschönen guten Tag. Guten Morgen. Es ist Neunkirchensee scheint, aber das ist nicht so schlimm.
Nee, da reichte der Monitor nicht. Nee.
Wahrscheinlich. Aber das ist nicht primär das Wichtige. Ich habe geschrieben, dass ich die Tricuspidalklappe ist mehrmals beim Echo als Mittel hochgradig und verschieden und nicht, also von verschiedenen Untersuchern eingestuft. Ich leide parallel dazu an Vorhofflimmern seit 18 Jahren, bin da frequenzmäßig gut eingestellt. Erschrecke immer mal noch von ein paar Extraschlägen, aber das ist im Großen und Ganzen beherrschbar. Blutdruck ist eingestellt und jetzt ist meine Frage, weil bei der letzten Untersuchung auf meine Frage, ob man die Klappe jetzt schon rekonstruieren sollte, nicht erst, wenn ich in 3-4 Jahren, wenn ich dann nicht mehr hochkomme, derzeit kann ich noch Ausdauerlauf so 2,5 Kilometer in 30 Minuten absolvieren und kann dann noch reden anschließen oder 3 Stockwerke. Und meine Befürchtungen sind, dass dann in 2-3 Jahren der Allgemeinzustand rundherum so ist, dass dann direkt, dass ich dann sage, April geht nicht mehr. Ist das begründet, meine Sorge? Eingestellt bin ich mit irgendwie Al Capone, hätte ich fast gesagt. Ich habe 3 Mittel, um die Entwässerung gut zu gestalten. Torsemid, dann HTT und noch ein neues Mittel. Und versuche auch die Trinkmenge bei 1,5 bis 2 Litern zu lassen, um noch weiter über die Runden zu kommen. Das waren meine Fragen.
Also Sie sind gut eingestellt, Sie sind gut belastbar. Da sehe ich im Moment keinen Handlungsbedarf. Die Tricuspidalinsuffizienz kommt wahrscheinlich ursächlich durch das Vorhofflimmern zustande. Auch hier würde ich Ihnen regelmäßige Kontrollen jährlich empfehlen, um eine mögliche Verschlechterung zu erkennen. Sie müssen sich auch melden, wenn sich an der Leistungsfähigkeit was ändert. Zuwarten ist die richtige Strategie. Die Eingriffe verbessern sich, die Klappen verbessern sich. Und schließlich sind diese Eingriffe auch noch im höheren Lebensalter für den Patienten gut tolerierbar.
Dann danke für diese Frage und danke an Professor Hasenfuß für die Einordnung. Mit Blick auf die Nachrichten bitte um kurze Antwort, weil es gibt tatsächlich auch zur Tricuspidalklappe noch eine Nachfrage, ob da auch solche Reparatur in Anführungszeichen Möglichkeiten jetzt dieser neuen Art auch mitbestehen.
Ja, wie bei der Mitralklappe mit Clip oder indem man ein Band implantiert, das die Tricuspidalklappe insgesamt wieder verkleinert. Die Möglichkeiten gibt's.
Wie führt man die dann entsprechend ein? Auf welchem Wege wird das möglich sein?
Das auch wieder übers Gefäßsystem, in dem Fall nicht über die Arterie, sondern über die Vene.
Und ist das experimentell oder ist das?
Nein, klinische Praxis.
Doch klinischer Alltag heute mittlerweile schon. Da ist aber noch eine Nachfrage gewesen, nämlich zur Tricuspidalklappe nochmal einzuordnen, die Bitte, wo die genau sitzt. Und dann war da noch eine Frage mit dem Vorhofflimmern mit verbunden.
Ja, die Tricuspidalklappe sitzt zwischen der rechten Vorkammer und der rechten Hauptkammer, also dem rechten Ventrikel, und verhindert, dass das Blut während der Kontraktion der rechten Kammer zurückfließt in den Vorhof.
Sie hatten vorhin gesagt, weil der Patient beschrieb, dass er Vorhofflimmern hat, was da ganz gut bei ihm unter Beobachtung ist und auch keine weiteren unmittelbaren Beschwerden wohl auslöst. Da haben Sie nicht irgendwie den Zusammenhang, Sie haben den hergestellt zu der Klappenproblematik, aber die Überlegung haben einige jetzt doch gehabt, dass man vielleicht gegen das Vorhofflimmern nochmal etwas machen könnte. Würde das günstig sein für den Klappenverlauf?
Also die Tricuspidalinsuffizienz kann entstehen durch Vorhofflimmern, weil der Vorhof mehr belastet ist und es zur Überdehnung auch des Rings kommt. Und es ist fraglich, ob die Beseitigung des Vorhofflimmerns dann dazu führt, dass sich diese Veränderungen wieder zurückbilden. Das muss man schlussendlich von den Symptomen abhängig machen. Ein Versuch wäre es auf alle Fälle wert.
Und unabhängig davon ist die Frage sowieso, ob man ja heute mit den neueren Möglichkeiten, die bei Vorhofflimmern besteht, Sie haben das ja vorhin auch beschrieben, Ablation, also mit einem besonderen Verfahren zu versuchen, diese Störfelder auszumerzen, die es dort geben könnte, vielleicht auch mit anderen Verfahren dort nochmal anzugehen, die Möglichkeit besteht, aber ob es dann für die Klappe etwas bringt, das sei jetzt dahingestellt.
Grundsätzlich gilt natürlich, dass Vorhofflimmern die schlechtere Alternative der Rhythmen ist und dass Bestrebungen sein sollten, es zu beseitigen. Und es gibt neue Verfahren, auch technische Verfahren, die sehr vielversprechend sind.
Da haben wir schon wieder noch ein weiteres Thema. Die Herzinsuffizienz habe ich mir schon gemerkt und wir haben viel schon über Vorhofflimmern auch gesprochen. Aber auch da tut sich ja immer noch weiter und wir sprechen über diese Verbesserungsmöglichkeiten auch dann bei nächster Gelegenheit. Jetzt gibt es einen Hörer in der Leitung. Schönen guten Tag.
Jürgen Schuft ist hier, hallo.
Ja, Herr Schuft, schönen guten Tag.
Guten Tag. Es geht um meine Mutter. Sie ist bereits zweimal in die Notaufnahme eingeliefert worden mit Wasser in der Lunge. Und beim zweiten Mal ist die Ursache identifiziert worden, als dass eine Herzklappe nicht mehr richtig schließt und deswegen das Blut in die Lunge zurückfließt. Und nun ist es so, das letzte Mal war also im Februar, und jetzt wartet sie auf einen Termin. Sie soll also einen Clip eingesetzt bekommen, der dieses Schließen der Herzklappe wieder verbessert. Und der Zustand, ich würde sagen, er verschlechtert sich. Also ich habe sie zu Ostern jetzt gesehen und das war, also ich habe einen richtigen Schreck bekommen. Sie bekommt aber keinen Termin gesagt. Also sie ruft da regelmäßig an, schildert ihre Not. Und jetzt wäre die Frage, sehen Sie einen Sinn darin oder haben Sie einen Tipp für mich, eventuell es woanders zu versuchen, an einem anderen Krankenhaus? Genau, das ist die Frage. Haben Sie irgendeinen Tipp für mich, wie man da
also einen Termin bekommt? Ja, ich würde jetzt davon ausgehen, dass Ihre Mutter adäquat behandelt ist, was die Medikamente anbelangt, auch die Entwässerungsmedikamente. Das ist ja ganz wichtig und dass sie die auch regelmäßig einnimmt. Und wenn dann tatsächlich die Indikation gestellt ist für die Mitral-Clip-Behandlung, dann meine ich, sollte es keine Schwierigkeit sein, irgendwo einen Termin zu bekommen, denn das Verfahren wird an allen größeren Herzkliniken durchgeführt. Sie müssen sich einfach einen raussuchen in ihrer Nähe und Kontakt aufnehmen, wenn das nicht klappen sollte in Ihrem Krankenhaus, das in unmittelbarer Nähe vorhanden ist.
Herr Schuft, vielleicht hilft Ihnen das weiter, was unser Experte da Ihnen auch rät. Danke für Ihren Anruf und ich würde begrüßen wollen unsere nächste Hörerin aus Bremen.
Das bin ich.
Ja, genau, aus Bremen. Die Leitungsqualität ist sehr schlecht, deshalb würde ich Sie bitten, ganz pointiert Ihre Frage zu stellen. Die könnten wir notfalls nochmal akustisch wiederholen.
Ja, hören Sie mich?
Ja, bitte, wir hören Sie. Aber bitte ganz kurz Ihre Frage. Die Leitungsqualität ist sehr schlecht.
Ja gut, ich habe eine Aortenklappe über Thoraxöffnung und die erste OP war gut. Dann nach zwei Tagen Komplikationen, Pneumothorax und sowas. Das war alles sehr kritisch. Und dann hat man festgestellt, dass ich dieses Phänomen HIT, H-I-T habe, nicht? Und auch dann ein tamponierendes Blutgerinnsel vor der Herzkammer. Und meine Frage war eigentlich, ob man nicht vor einer solchen OP Untersuchungen durchführen kann, ob diese das ist ja eine Allergie, Unverträglichkeit auf Heparin, ob die besteht und dass man das ausschließt, dass nicht solche Dinge nachher auftreten. Ich kann natürlich nicht sagen, ob der Pneumothorax und diese ganzen Komplikationen aufgrund dessen entstanden sind. Ich habe das alles erst aus dem Krankenhausbericht nachher, nach zwei Monaten nach der Entlassung entnommen. Und also während des Krankenhausaufenthaltes wurde mir da auch nichts zu gesagt oder erklärt. Und ja, das ist einfach eigentlich meine Frage mit dieser HIT-Sache.
Das ist ja eine Abkürzung für heparin-induzierte Thrombozytopenie, dass Sie vielleicht noch erläutern mögen. Gibt es auch verschiedene Formen?
Ja, das kann man in der Tat testen, aber es ist ein relativ seltenes Phänomen und Heparin wird ja bei sehr, sehr vielen Patienten eingesetzt, sodass man diesen Test eigentlich nicht grundsätzlich routinemäßig durchführt. Ich würde jetzt auch vermuten, dass der Hit nicht wirklich die Ursache für diese anderen Schwierigkeiten war. Und insofern wurde das ja dann erkannt und mit alternativen Medikamenten behandelt.
Das heißt, vielleicht auch damit andere Hörerinnen und Hörer dort auch beruhigt sein können, dieser ganz spezifische Abfall plötzlich von Blutplättchen und damit der Gerinnungsproblematik, die entstehen kann, ist ein sehr seltenes Ereignis, dem man aber schnell auf die Spur kommt, weil man doch in der klinischen Therapie und Überwachung vor allen Dingen ja immer diese Blutplättchen auch zählt. Ist das richtig?
Genau. Das ist mit der häufigste Bluttest und wird bei kranken Patienten fast täglich durchgeführt. Und man kann das erkennen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum die Plättchen abfallen. Aber der HIT ist eben eine, die dann speziell ausgetestet wird. Und dann wird auf alternative Medikamente anstatt Heparin umgestellt.
Das heißt, die Anruferin wird im Wissen darum keine Probleme haben bei künftigen Behandlungen, weil man dort schon von vornherein solche alternativen Medikamente auch verwenden wird.
Das ist jetzt ja bei ihr bekannt und deswegen wird in Zukunft die Alternative eingesetzt werden.
Mit dieser Information ist vielleicht ein bisschen Beruhigung für die Hörerin auch möglich. Danke für Ihren Anruf und einen schönen Tag noch nach Bremen. Jetzt gibt es eine weitere Frage, nämlich ob Extremsportler ein erhöhtes Risiko haben, ein Sportlerherz zu bekommen und darunter dann auch eine Klappeninsuffizienz leichter zu bekommen.
Also bei Extremsportlern ist es wichtig, dass sie sich regelmäßig untersuchen lassen. Und bei Herzgesundheit besteht natürlich dann auch kein Grund, die sportliche Aktivität nicht mehr durchzuführen. Es gibt kein spezifisch erhöhtes Risiko im Hinblick auf Krabbenerkrankungen.
Jetzt gibt es eine spezielle Frage noch von einem Hörer, nämlich welche Möglichkeiten bzw. Einschränkungen oder Kontraindikationen gibt es bei der operativen Behandlung einer schweren Aortenstenose bei, und das ist jetzt ein Fachbegriff, der müsste erläutert werden, Bikuspiderklappe?
Die Bikuspiderklappe, das ist eine angeborene Fehlbildung der Aortenklappe. Da gibt es nur zwei Taschen und nicht drei Taschen. Und deswegen entwickelt diese Klappe im höheren Alter häufiger eine engstellende Stenose als bei anderen Klappen. Es gibt bei der Bikuspidenklappe Veränderungen auch in der Aorta, also in der Schlagader, in der diese Klappe aufgehängt ist. Diese sind bekannt und werden bei der Operation berücksichtigt. Aufgrund dieser Veränderung ist bei Bikuspiderklappe auch das operative Vorgehen die Methode der Wahl und nicht die TAVI. Die TAVI kann in Ausnahmefällen durchgeführt werden.
Und es gibt noch eine Frage eben zur Untersuchungstechnik, also und auf medikamentöser Ebene. Deshalb insofern noch einmal, wie eben bei der Anruferin auch, ging es ja dann um die Frage von Medikamenten dann bei künftigen Anwertungen. Gibt es bei Herzklappeninsuffizienz Diagnosemethoden, die auch ohne Kontrastmittel auskommen, oder sollte man davon eher abraten?
Auf alle Fälle, die klassische Methode ist die Echokardiographie, also die Ultraschalluntersuchung, primäre Methode, die gerade bei Klappenerkrankungen eine besonders gute Aussagekraft hat.
Kann man die durch weitere Zusatzmaßnahmen beim Ultraschall auch noch ein Stück mit verbessern? Man hat auch da immer wieder mal gelegentlich von Kontrastmitteln gehört. Sind das für welche?
Es gibt die Möglichkeit, Kontrastmittel einzusetzen. Das sind keine Röntgenkontrastmittel. Insofern gelten nicht die Kriterien der Allergie, wie sie für Röntgenkontrastmittel gelten. In erster Linie zur Darstellung der Herzwände, der Muskulatur, nicht primär zur Klappendarstellung. Das kann man eigentlich im nativen Ultraschall zusammen mit der Doppleruntersuchung, über die man ja die Flussbestimmung machen kann, eigentlich sehr gut diagnostizieren.
Die Doppler kann eben halt auch die Stärke des Blutflusses und auch eben halt Rückströme dann bildlich deutlich machen.
Ja, und die meisten Patienten haben das ja schon gesehen bei ihrer Ultraschalluntersuchung. Das sind eindrucksvoll, wie die Farben, blau und rot und die Spektralfarben, dann die Undichtigkeiten und die Engstellen wirklich abbilden.
Das Letztere deuten dann die Ärztinnen und Ärzte, die da fachlich versiert sind. Für die anderen sieht es dann erst einmal auch für mich als Patient dann hübsch aus, das zu sehen. Es gibt einen Anruf aus Berlin, eine Hörerin. Schönen guten Tag.
Guten Tag. Ich habe eine Frage, und zwar, ob ein erhöhtes Risiko bei der Herzklappenoperation besteht, wenn der Patient gleichzeitig unter COPD leidet.
Ja, das ist ein erhöhtes Risiko. Das hängt vom Ausmaß der Einschränkung der Lungenfunktion, das heißt ja chronisch obstruktive Lungenerkrankung, vom Ausmaß der Einschränkung vor. Und das wäre dann je nach Ausprägung auch eine Überlegung, ob man die Operation durchführen muss oder ob es alternative Möglichkeiten gibt, die vielleicht schonender sind. Aber die Diagnose COPD ist häufig. Und bei vielen Patienten ist es nicht kritisch, wenn eben die Einschränkung der Lungenfunktion nicht sehr ausgeprägt ist.
Darf ich da vielleicht, weil andere da großes Interesse auch dran haben, nachfragen, ob da auch die Tatsache hilft, dass es sich um eine Lokalanästhesie dann nur noch handelt, während früher ja dann eine Vollnarkose gemacht wurde?
Auf alle Fälle. Da ist es entscheidend, dass man keinen Beatmungstubus braucht, weil das bei COPD-Patienten häufig schwieriger ist, den wieder zu entfernen. Und wenn man dann ein Verfahren in Lokalanästhesie durchführen kann, ist es zweifelsohne ein Gewinn.
Mhm. Frau Guja, ist damit Ihre Frage beantwortet?
Ja, wunderbar, danke schön.
Einen schönen Tag noch nach Berlin. Und der nächste Höreranruf kommt aus Speyer. Einen schönen guten Tag.
Ja, Herr Schneider, guten Tag.
Herr Schneider, Ihre Frage bitte an Professor
Hasenfuß. Ja, meine Frage ist, ich habe Tricuspid-Klappeninsuffizienz. Und ich habe vor 6 Wochen vielleicht in der Herzklinik, wo ich gut betreut werde, einen Klippversuch wurde unternommen. Der ist leider nicht zum Erfolg geführt. Man hat mir vorgeschlagen, eine minimalinvasive OP zu machen. Und da meine Frage ist, wie ist denn da die Erfahrung? Weil wenn so in der Fachliteratur, die ich halt mal lese, dass die Tricuspidalklappe als vergessene Klappe, da hat man scheinbar noch nicht so viel Erfahrung mit OPs.
Also,
das wäre meine Frage. Weil ich habe schon mal Mitralklappen repariert bekommen. Das ist eigentlich vor 7 Jahren. Und das hat eigentlich gut funktioniert, wo ich jetzt halt ein bisschen Angst habe mit dem Durchgangssyndrom und wenn man es minimalinvasiv macht. Und wie die Erfahrungen zurzeit da sind.
Also die Sorgen sind nicht ganz unberechtigt. Es bestehen gute, auch operative Erfahrungen bei der Tricuspidalklappe. Vergessene Klappe bedeutet eigentlich das, was in Zukunft in der Vergangenheit nicht so sehr wahrgenommen und diagnostiziert hat. Das hat sich jetzt geändert. Ich bin überzeugt, man wird jetzt nochmal versuchen, alle medikamentösen Maßnahmen auszuschöpfen, denn offensichtlich sind sie doch in ganz gutem Allgemeinzustand. Und nur wenn das dann nicht funktioniert, muss man als, ich sag mal, Ultima Ratio dann nochmal auf den operativen Eingriff zurückkommen. Aber das sollte man sich schon genau überlegen. Es ist ein Zweiteingriff und dadurch wird es nicht leichter.
Danke für diese Frage. Vielleicht auch noch eine allgemeine Nachfrage. Was bedeutet minimalinvasiver Eingriff? Das ist ja auch das Zusammenspiel mit Herzchirurgie dann, was die Kardiologen machen. Ja, das machen dann die Herzchirurgen, oder?
Das machen die Herzchirurgen und minimalinvasiv heißt in dem Fall wahrscheinlich, es gibt unterschiedliche Verfahren, ohne Einsatz der Herz-Lungen-Maschine und mit einem relativ kleinen Zugang, ohne das Brustbein zu öffnen. Denn da ist ja offensichtlich schon mal eine Operation vorher durchgeführt worden.
Also der versucht doch etwas schonender dann zu sein. Es gibt noch einen Komplex, den wir ganz kurz ansprechen sollten, nämlich die Nachversorgung, die medikamentöse Nachversorgung nach einer solchen Klappeneinbringung. Was muss man dort an Blutverdünnung zum Beispiel danach machen, lebenslang?
Also das ist eigentlich das Schöne, weil gar nicht viel gemacht werden muss. In der Regel ist es bei der Aortenklappe die Einnahme von ASS, also Aspirin, was viele Patienten ja auch wegen Kranzgefäßverengungen einnehmen. Keine Antikoagulation mit Marcumar oder anderen direkt gerinnungshemmenden Substanzen, es sei denn, es liegt zusätzlich Vorhofflimmern vor.
Dann reicht aber diese Blutverdünnung auch auf jeden Fall und muss nicht noch weiter vergrößert werden, also durch mehrere Substanzen, die dann
wenn
da sind.
Wenn Vorhofflimmern vorliegt, kein Aspirin, sondern Marcumar bzw. die neuen oralen Antikoagulantien.
Die das dann alles mit abdecken.
Die alles mit abdecken.
Herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe und Fragen. Dank vor allem an unseren Studioexperten, Professor Gerd Hasenfuß, Direktor der Göttinger Universitätsklinik für Kardiologie und Pneumologie sowie des dortigen Herzzentrums. Soweit die heutige Sprechstunde.